Input Podcast, powered by Landau Media.
Kürzlich traf ich mich mit Thilo Bono, den Gründer und Geschäftsführer von Piabo Public Relations, einer der führenden PR-Agenturen der europäischen Digitalwirtschaft. Am Berliner Gendarmenmarkt empfing mich Thilo in seinem Büro und wir sprachen über Innovationskommunikation. Denn wenn Piabo in der digitalen Wirtschaft vorn dabei ist, dann geht es zwangsläufig um Innovation. Im Gespräch bringt er mir die Eckpunkte näher, nach denen er gemeinsam mit seinem Team Kunden aus der Tech Branche positioniert. Wir streifen Themen wie unter anderem Personal Branding und Communities. Doch fangen wir mal mit den Basics an. Innovationskommunikation ist zuerst ein recht abstrakter Begriff und ich wollte deshalb von Thilo direkt wissen, wie er diesen Begriff für sich definiert.
Bei der Innovationskommunikation geht es darum, dass Unternehmen immer mehr Produkte, Services, Dienstleistungen entwickeln, die sie letztendlich ja sowohl intern kommunizieren müssen und ihre eigenen Teams und Mitarbeiter mitnehmen möchten auf dem Weg nach vorne, aber natürlich auch nach außen, sich als Unternehmen, als Innovationsführer darzustellen und natürlich auch die Gesellschaft mitzunehmen, wenn sie zum Beispiel neue Technologien entwickeln. Denken wir jetzt gerade aktuell an die Debatte 5G. Was macht das mit uns? Ist es Fluch oder Segen? Beeinflusst es meine Gesundheit? Welche neuen Services kommen damit? Und es ist natürlich wahnsinnig wichtig, hier auch die Gesellschaft mitzunehmen. Und es hat natürlich auch andere Implikationen, wenn wir daran denken, dass heutzutage es ja auch immer um den Kampf um die beste Talente geht. Möchte ich mich natürlich auch als innovativer Arbeitgeber präsentieren im gleichen Zusammenhang. Ich möchte aber auch mich vielleicht mit neuen Communities verbinden, weil ich merke, in meinem Innovationsprozess geht es in Bereiche, wo ich zum Beispiel mit Startups kooperiere. Wie komme ich da als zum Beispiel DAX-Konzern in die richtigen Communities rein? Vielleicht bin ich bisher eher stark im Bereich Finanzkommunikation oder mache meine Kommunikation eher klassisch, dass ich irgendwie eine Pressemitteilung nach dem anderen verschicke. So erreiche ich aber vielleicht bestimmte Communities überhaupt nicht. Also zusammengefasst, Innovationskommunikation soll auf der einen Seite natürlich die neuen Services, Produkte, Technologien, die man entwickelt, nach außen kommunizieren zu seinen Stakeholdern und Gruppen. Auf der anderen Seite aber geht es auch um eine Kommunikation nach innen, dort Mitarbeiter und Investoren etc. mitzunehmen. Und grundsätzlich möchte natürlich auch heutzutage fast jedes Unternehmen sich als Innovationsführer und als vorwärtsdenkend mitnehmen. Und da gibt es ja den schönen Ausspruch von einem Großinvestor, der sagt, dass ja eigentlich fast jedes Unternehmen heute eine Softwareunternehmen, Technologieunternehmen gerade wird und sich dahin transformiert. Insofern ist das Thema aktueller denn je.
Jetzt ist es aber auf der anderen Seite auch so, ich glaube, jedes anständige Unternehmen hat schon immer versucht, innovativ zu sein, also weil man sich ja weiterentwickeln wollte. Was ist denn da jetzt aber vielleicht anders als, sagen wir, in den 80ern?
Nun, Kommunikationsarbeit wird natürlich eigentlich in jedem guten und anständigen Unternehmen betrieben. Und natürlich gibt es auch meist gerade in großen Unternehmen Innovationsabteilungen. Aber auch die, die keine Innovationsabteilungen haben, ist natürlich eine ständige Weiterentwicklung von neuen Produkten und Services selbstverständlich. Vollkommen klar, das hat sich bei den 80ern genauso wie heute. Dass heute natürlich alles noch stärker Richtung Technologie geht und diesen Transformationsprozess, auch klar. Der große Unterschied ist wirklich in der Kommunikation, dass einfach viele dieser Unternehmen immer noch so kommunizieren wie in den 80er Jahren. Und gerade wir als Unternehmen bei Piabo, die ja überwiegend mit Unternehmen aus dem Silicon Valley zusammenarbeiten und wissen, wie da kommuniziert wird und wie da State-of-the-Art Storytelling funktioniert, schlagen wir manchmal natürlich die Hände auf dem Kopf zusammen und man sieht, dass selbst Unternehmen, die wir hier als Deutschland als Innovationsführer sehen, vom DAX bis hin zu großen Mittelständlern und dann dort mal in die Kommunikationsabteilungen schauen, wie da kommuniziert wird teilweise noch, wo immer noch so von einer Pressemitteilung zur nächsten gehechelt wird und wirklich kaum Tools verwendet werden, kaum neue Storytelling-Techniken angewendet werden, sondern immer noch einfach von einer Pressemitteilung zur anderen gerannt wird. Das ist natürlich dann schon zu erkennen, dass da Deutschland ganz weit hinten ist. Und oftmals ist es auch traurig, wenn man gerade mit B2B-Unternehmen spricht, die sagen, ach Thilo, weißt du, ich verstehe schon, was ihr da macht bei Piabo, aber wir sind ja so eine langweilige B2B-Company, wo ich denke, interessant, würde ein Stripe, würde ein WeWork oder würde ein you name it, Pivotal, Evernote, würden die sich als langweilige B2B-Company beschreiben? Sicherlich nicht. Die würden eher sagen, wir wollen die Welt verändern und wir wollen ja hier neue Märkte erobern und wir haben hier spannende, tolle Produkte zu präsentieren. Also das ist hier gerade in Deutschland auch ein Mindset-Thema, dass man einfach teilweise denkt, ach, da kann man nichts erzählen. Es interessiert auch keinen, was wir hier machen. Oftmals das Gegenteil ist der Fall, weil oftmals auch gar nicht verstanden wird. Natürlich gute Kommunikation ja eben nicht nur dazu dient, dass ich vielleicht meine Sales Cycles verkürze oder neue Kunden gewinnen kann, sondern auch darum geht eben, vielleicht Investoren auf mich aufmerksam zu machen. Wir alle wissen ja, jeder Aktienkurs, das ist immer 20-30% Storytelling mit dabei. Oder wenn ich sozusagen eine Investitionsrunde mache, es geht darum, die besten Talente für mich aufmerksam zu machen. Es geht darum, Partnerschaften einzugehen, Lieferanten etc. Also es gibt ja sehr, sehr viele Stakeholder, die ich damit letztendlich auch abhole. Und insofern ist es eigentlich traurig, dass man sieht, dass immer noch oftmals, gerade in Deutschland, so kommuniziert wird wie, sag ich mal, 1999 und nicht wie 2019.
Du hast es jetzt schon so ein bisschen angerissen, unter anderem die Silicon Valley-Unternehmen. Kannst du vielleicht nochmal deutlich aufzeigen, wo du das Gefühl hast, dass das wirklich, dass da das Storytelling, hast du auch schon genannt, dass es wirklich anders funktioniert, als wir es kennen?
Grundsätzlich, wenn man hier mit jemandem über PR spricht, ist PR oftmals immer noch gleichgesetzt mit Pressemitteilungen. Wenn wir in Silicon Valley schauen und an die Unternehmen, da verschicken wir vielleicht, wenn es hochkommt, einmal, vielleicht zweimal im Jahr eine Pressemitteilung. Und wenn wir davon reden, geht es natürlich immer auch darum, was ist eigentlich wirklich die gute Geschichte, die wir erzählen wollen. Und überhaupt erst im zweiten Schritt wird überlegt, okay, was sind denn jetzt die Kanäle? Brauchen wir überhaupt eine Pressemitteilung oder ist es vielleicht ein schöner Blogpost? Oder was sind eigentlich die Influencer, die wir dafür begeistern könnten? Und zwar nicht nur Influencer, die jetzt irgendwo ihre Schminkvideos auf YouTube oder Instagram machen, sondern auch B2B-Influencer. Was sind Leute in der Community, die Geschichte vielleicht weitertragen? Was sind Leute in der Politik, in der Wirtschaft, die davon wissen sollten? Wie sieht so eine Geschichte erzählt aus in 140 Zeichen auf Twitter oder in einem eher privaten Umfeld wie Facebook oder in eher einem bildlastigen Medium, wie es bei Instagram der Fall ist, oder eher in einem Business Environment, wie jetzt zum Beispiel bei LinkedIn? Und also der ganze Aufbau einer Geschichte und wie ich sie erzähle und in welchen Kanälen wird da ganz anders gedacht. Aber auch die Arbeit mit Tools. Oftmals hier in Deutschland beobachten wir, dass so sehr viel aus dem Bauch heraus gemacht wird. Gesagt wird, na, ich kenne hier den FAZ-Redakteur schon seit 10 Jahren und ne, der macht das schon irgendwie und den pitchen wir das jetzt mal. Und wir arbeiten natürlich auch eben, auch genau wie das Silicon Valley, sehr stark auch mit datengetriebenen Tools, wo wir uns überlegen, was sind denn überhaupt die richtigen Medien und Zugänge. Und manchmal kann, ich sage mal in Anführungsstrichen, ein kleiner B2B-Blog mehr Influence haben fürs Business, als wenn es jetzt eine große überregionale Tageszeitung ist. Aber oftmals sind natürlich das sehr eingefahrene Wege und eingefahrene Linien, die ich sozusagen schon seit vielen Jahren so mache und eigentlich natürlich auch mich selber auch als Kommunikationsabteilung im Unternehmen disrupten muss. Aber oftmals, wie so oft, stinkt der Fisch vom Kopf. Ne? Es ist teilweise auch vom Management nicht vorgelebt. Also wenn wir überlegen, Silicon Valley, du sprachst es an, jeder kennt einen Steve Jobs, jeder kennt einen Elon Musk, ja, oder einen Jeff Bezos etc. Wir sind denn hier die Unternehmerhelden in Deutschland, die wir kennen? Also das fällt den Leuten manchmal schon schwer, eine Handvoll aufzuzählen. Ja, auf wie sind wir hier stolz? Wer zeigt sein Gesicht? Wer geht raus? Und Menschen interessieren sich für Menschen. Das ist ja eine uralte Kommunikationsweisheit. Aber das Thema Personal Branding und auch eben das Sichtbarmachen von den Köpfen, die für Innovation stehen, die Unternehmenslenker und Führer sind, die zu nehmen, eben in die Zukunft führen und diese Dinge ja auch verantworten. Da haben wir hier natürlich in Deutschland wirklich noch sehr, sehr viel Nachholbedarf.
Jetzt bringst du mich auf ein Stichwort, was ich eigentlich so nicht mitgebracht habe, aber wir hatten zuletzt die Diskussion, dass Joe Keser sich weit nach vorne gewagt hat. In dem Fall, glaube ich, sogar klassisch über Twitter. Also klassisch muss man es ja aus neuer Perspektive zumindest sagen. Gibt's eine Einschätzung aus deiner Perspektive? Weil es gab ja viel Blätterrauschen im wahrsten Sinne des Wortes noch in den Blättern, aber natürlich auch in den digitalen Netzwerken und in den Online-Postillen, möchte ich es mal nennen. Wenn du sagst, man kennt die Silicon Valley-Köpfe, dann kennt man jetzt auch einen Joe Keser, oder?
Unbedingt. Und ich denke, er ist ja definitiv ein Role Model. Und der in Deutschland wird ja immer schnell gemeckert und gibt's immer jemanden, der auch dagegen ist. Aber das macht ja auch eine gute Marke aus. Wenn ich an denke, es gibt auch viele Menschen, die Apple hassen oder die Microsoft hassen etc. Also wenn ich raus auf die Bühne gehe, habe ich immer auch Angriffspunkte und finden auch immer 50%, selbst wenn es nur 20 sind, scheiße, was ich mache. Und die sind dann meist die lautesten, die dann schreien, egal auf Twitter oder sonst wo. Und das ist ja dann doch oftmals, wenn man das vergleicht mit Amerika, auch andere Debatten und mit einer anderen Emotionalität. Ja, das muss man auch aushalten, wenn man rausgeht auf die Bühne und den Vorhang aufmacht, dann wird man auch mal eine Tomate beworfen. Aber ich denke, da ist ein Joe Keser definitiv etwas, was ich mir von vielen mehr wundern wünsche. Wir sehen es ja hier, sind ja heute hier in Berlin, in sozusagen dem Tech-Hub hier im deutschsprachigen Raum. Und da sehen wir auch schon auch Wind of Change, ne? Also Unternehmer, die sagen, ich weiß, ich muss gerade, wenn ich ein Technologieunternehmen bin und hier was aufbauen möchte, ich muss raus, weil keiner kennt vielleicht meine Marke, mein Produkt. Das heißt, das Einzige, was ich habe, bin ich als Person. Und die Investoren müssen mir vertrauen und mir Geld geben. Die Mitarbeiter, die natürlich auch für jeden anderen arbeiten können, müssen mir als Führungskraft vertrauen, dass ich den Laden im Griff habe. Insofern Personal Branding und letztendlich auch als Führungskraft rauszugehen, die Fahne hochzuhalten und seine Meinung auch kundzutun, auch für die Werte des Unternehmens einzustehen, ist ganz essentiell. Und gerade in den letzten Monaten ist das ganze Thema auch wieder Mission-Driven Companies aufgekommen. Das braucht aber Menschen, die das verkörpern, die das auch nach draußen fliegen. Einfach nur an die Wand zu schreiben, wir wollen jetzt toll und werteorientiert und so weiter, das reicht halt nicht. Es muss halt auch gelebt werden und auch kommuniziert werden und man muss für seine Werte auch einstehen. Egal jetzt mal auf welchem Kanal, da muss jeder selber ja auch entscheiden, wo er sich wohlfühlt und wie er es kommuniziert. Nicht jeder ist jetzt der große Keynote-Redner, ne? Also da muss man auch das richtige Format für sich finden. Aber dass man es tut und dass man sich heute nicht verstecken kann als Unternehmen, ist klar, dafür ist der Wettbewerb zu groß, dafür ist der Kampf um die Talente zu groß, dafür gibt es immer zu viele Alternativen. Und auch als Kunde möchte ich ja mit einem Unternehmen zusammenarbeiten, mit einem Dienstleister oder einem Konzern, der letztendlich dann auch für etwas steht und hinter deren Mission, Vision, Wert ich auch stehen kann als Kunde.
Wenn wir so ein bisschen nochmal zurückkommen, wenn wir jetzt das Thema Innovationskommunikation mal an dem deutschen Mittelständler festmachen. Also ich denke gerade, im Kopf habe ich einen, der war bei Industriesteckern relativ weit vorne, schon lange, kommt aus einer Gegend, die relativ unbekannt ist und hat sich der Elektromobilität relativ früh verschrieben. Wie kriegt man den denn jetzt?
Aber genau das ist ja das Spannende. Ne? Ich habe hier ein Unternehmen, was eine große Tradition hat und was sich radikal verändert und jetzt endlich in einem Zukunftsfeld wie Elektromobilität in deinem Beispiel jetzt unterwegs ist. Und genau hier muss man ja ansetzen und sagen, hier wir als deutsche Nation für Mobilität, die Autonation, da wollen wir vorne sein. Und ich glaube, da gibt es natürlich viele Medien, die über diese Themen ja auch schreiben. Es lässt sich eine einfache Recherche zu gucken, welche Journalisten interessieren sich eigentlich für diese Themen. Es gibt mittlerweile viele Konferenzen, die sich mit Elektromobilität beschäftigen, zum Thema Green Tech etc. ohne Ende. Podcasts, Blogs etc. Also gerade dein Beispiel, was du jetzt gerade gebracht hast, ist, glaube ich, wirklich sehr, sehr einfach dort zu vollziehen. Und gerade wenn ich eben der Mittelständler in der Walachei bin, dann muss ich ja eben auch mich, um die besten Talente für mich zu gewinnen, dort positionieren und sagen, hallo, ich bin übrigens auch noch da. Es gibt noch andere Orte außer München, Hamburg, Berlin, wo man was machen kann. Ich war jetzt gerade auf der Hinterland of Things Konferenz zum Beispiel in Bielefeld, ja, die genau das ja versuchen, eben hier in dem Fall Ostwestfalen dort auf die Landkarte zu heben, da eine tolle Konferenz auf die Beine zu stellen, wo viele der lokalen Mittelständler sich dort eben präsentieren und eben dort werben für Startups, die in die Region zu holen, aber auch mit Startups zusammenzuarbeiten, Talente aufmerksam zu machen, dort eine Community schaffen. Ich war neulich in Karlsruhe in der Ecke, wo ja auch viel im Bereich Tech-Bereich gemacht wird und versucht da auch ein bisschen aufzuwecken und sagen, Leute, ihr macht hier tolle Dinge, ihr baut hier wahnsinnig World-Class-Products, ob jetzt im Bereich künstliche Intelligenz, ob das andere hochtechnologische Produkte sind. Wir müssen es auf die Bühne schaffen, und zwar auf die Weltbühne, zumindest mal auf die europäische Bühne schaffen. Das ist leider immer noch, wie gesagt, in der Denke so ein bisschen klein-klein und ich habe doch hier ein super Produkt und ich möchte doch lieber mein Produkt für mich sprechen lassen und nicht mal sagen, ja, dein Produkt kann aber nicht sprechen, aber du kannst sprechen und du musst deine Stimme letztendlich erheben und dich zeigen. Und das ist wirklich, man kann es nicht anders sagen, das ist mission critical. Also wir werden Unternehmen sehen, die diesen Sprung nicht gehen und diesen auch Kulturwandel nicht schaffen und denken, ah, ich möchte ja mich nicht selber so in den Vordergrund stellen. Das ist typisch Deutsche, ne? Man mich so ein bisschen auch zurückhalten und ich fummel lieber im Keller nochmal und mach die letzte Schraube hinten rechts auch nochmal super toll und guck, dass das Spaltmaß passt. Ja, die Zeiten sind leider vorbei.
Wie setzt ihr denn, abgesehen davon, dass wir jetzt hier einen Podcast gemeinsam machen, wie setzt ihr denn bei Piabo das letztendlich um, dass ihr Innovationskommunikation auch für euch selbst ja wahrscheinlich immer wieder machen müsst?
Also wir selber schauen natürlich, wir haben ja drei sehr klare Zielgruppen. Auf der einen Seite wollen wir natürlich mit den führenden Technologieunternehmen der Welt zusammenarbeiten, haben den Anspruch wirklich mit den Unternehmen, die wirklich verstanden haben, wo vorne ist und wo die Zukunft hin zu denen zu helfen, letztendlich ihre Technologien, ihr Sein letztendlich auch mit der Gesellschaft zu verbinden. Das ist ja eine klare Mission, auf der wir da unterwegs sind, weil wir glauben, dass natürlich, was heute in der Welt passiert, wir sehen es ja gerade, wenn wir Richtung Silicon Valley gucken, einfach viel mehr Erklärung auch braucht. Man müsste die Menschen mitnehmen und kann das nicht einfach nur so in seiner Tech-Community so vor sich hin plaudern, sondern im Endeffekt sind es ja die Menschen auf der Straße, die halt auch die Bild-Zeitung lesen, die ihre ganz normale Tagespresse etc. lesen, online sind, auf ihren Kanälen surfen, die wir da erreichen müssen. Insofern tue ich mich manchmal auch mit diesem Brief Tech schwer, weil Tech in Amerika ist sehr breit. Ja, auch jemand, der Schuhe online verkauft, ist ein Tech-Unternehmen. Hier sagt man, wenn Zalando würde oder ne, andere Unternehmen würden dann vielleicht sagen, naja, wir sind eher, weiß ich, ein Fashion-Unternehmen etc. Aber im Endeffekt geht es ja immer darum, es passiert etwas Neues. Es gibt einen neuen Kanal, es gibt letztlich neue Produkte, neue Services. Wir fahren nicht mehr Taxi, wir fahren Uber, wir bestellen unser Essen bei Lieferando und nicht bei irgendwie gehen ins Restaurant oder. Also da ist ja Wind of Change. Die Tools, die wir auf der Arbeit einsetzen, wir arbeiten mit Evernote und nicht mehr irgendwie mit Stift und Papier oder haben Personio als HR-Tool und müssen nicht mehr Krankenscheine physisch durch die Gegend schicken. Also ist ja wahnsinnige Veränderung. Und das ist sozusagen die eine Zielgruppe, die wir haben. Natürlich auch die besten Talente, weil wir brauchen natürlich ganz klar die Top-A-Player im Markt, die mit und für uns arbeiten. Und natürlich auch die Journalisten, die Multiplikatoren, die Influencer, mit denen wir jeden Tag arbeiten. Und da hat jede Zielgruppe natürlich einen eigenen Kanal. Ne? Also wir haben natürlich für den Kanal Kunden ganz andere Medien, die wir bedienen, als zum Beispiel, wenn es um Employer-Branding geht oder wenn es jetzt um Journalisten-Multiplikatoren geht. Und das muss man ganz klar aufgleisen. Wir sind zum Beispiel sehr engagiert und aktiv in der Tech-Community. Wir sind engagiert bei Venture Capital Funds. Wir sind bei den größten Tech-Konferenzen der Welt als Partner mit dabei. Wir sind Teil der Community. Wir hosten hier in unserem Büro, wo wir gerade sind, regelmäßig Meetups zu verschiedenen Themen, ob das künstliche Intelligenz ist, ob das PropTech ist, ob das Software as a Service ist, ob das 3D-Druck etc. ist. Insofern ist immer ganz vorne mit dabei. Blockchain waren wir gerade erst vor ein paar Tagen, haben wir auf dem Panel gesessen und darüber gesprochen, wie man Berlin da auch besser entsprechend positionieren kann als die Blockchain-Hauptstadt. Also man muss Teil der Community sein, man muss authentisch kommunizieren, man muss die richtigen Botschaften auch in den richtigen Kanälen letztendlich auch setzen und man muss manchmal sein eigenes Ego auch zurückstecken. Ja, also wenn ich teilweise sehe, so andere Agenturen, die dann ständig irgendwie hier nochmal ein Award und da nochmal in einem PR-Postille etc. Das ist schön, ja, und ich verstehe das auch, warum es gemacht wird, aber wir sind da eher, ticken dann immer eher so, dass wir sagen, Mensch, wir wollen da sein, wo auch unsere Zielgruppen sind. Es geht ja nicht um unser Ego, damit irgendwie 10 anderen Agenturen irgendwie da irgendwie präsent zu sein, sondern wir wollen eigentlich da sein, wo unsere Kunden, unsere Mitarbeiter und unsere Zielgruppen letztendlich da auch wirklich unterwegs sind. Und das ist natürlich vor allen Dingen auch digital, das ist auf Events, das ist in Communities und ich glaube, das fällt uns natürlich sicherlich nochmal einfacher, weil wir einen glasklaren Fokus haben. Wir als PR stehen für eine klare Zielgruppe. Wir wollen mit Unternehmern arbeiten, wir wollen mit Unternehmen arbeiten, die Zukunft bedeuten, Silicon Valley, ob jetzt aus China oder Amerika ist ja jetzt mal dahingestellt, da holt ja China gerade massiv aus, aber im Endeffekt ist klar, dass unsere Kunden ja alle irgendwo tech-driven sind und sich mit der Zukunft beschäftigen oder sich zumindest in der digitalen Transformation Industrie 4.0 letztendlich mittendrin befinden. Und die Community besteht eben auch aus Investoren, aus den Dienstleistern, die sich da drumherum bewegen etc. Insofern ist es sicherlich für uns ein bisschen einfacher, weil wir halt einen glasklaren Fokus haben.
Ich würde gerne auch noch ein Stichwort mitnehmen, weil es in meiner Welt, in der ich sonst auch viel unterwegs bin, Mobilität, da sind die Startups ja auch inzwischen ganz großes Thema. Und du hast es jetzt mehrfach betont, dass die Investoren immer eine wichtige Rolle spielen. Wie gehe ich denn da sinnvoll vor? Also wenn ich Investoren brauche, dachte ich immer, ich muss die Hinterzimmer kennen.
Na gut, also Kontakte sind natürlich immer super und ich selber bin ja auch als Investor unterwegs, nicht nur bei Fonds, sondern auch als Business Angel und in vielen anderen Investmentkomitees etc. Das machen wir natürlich aus mehreren Gründen, weil auf der einen Seite natürlich da nah dran sind an der Community und lernen früh, was sind gerade die Trends, was sind gerade die Themen, auf der anderen Seite natürlich auch viel zurückgeben können, weil die so in der jungen Unternehmen natürlich auch alle sich die Frage stellen, wie komme ich aufs richtige da meiner potenziellen Kunden etc. Und da kann man helfen mit Storytelling und auch Brücken bauen, letztendlich in unser Netzwerk natürlich auch dort aktivieren. Und insofern sind persönliche Kontakte natürlich immer ganz essentiell. Ich persönlich lege da immer Wert drauf, dass das über eine Intro letztendlich kommt, dass jemand da sagt, Mensch Tilo, schau dir das mal an, das ist doch spannend, das ist doch was, was auch für euch ein spannendes Thema wäre. Kalt jetzt blind auf LinkedIn anschreiben und sagen, hallo, wir suchen gerade Geld, kannst du mal hier ein Intro machen? Sowas finde ich jetzt immer schwieriger. Ich glaube, es ist ganz entscheidend zu verstehen, es geht hier nicht um One-Night-Stands, es geht um Long-Term-Relationships. Und ich weiß, dass es immer dringend ist, man braucht dann jetzt Geld und gleich etc., aber im Endeffekt ist es immer gut, wenn man da auch Beziehungen aufbaut und die Kontakte hat, bevor man sie braucht. Das gilt ja für viele Lebensbereiche. Aber gerade hier in Berlin gibt es natürlich viele Events, denken wir an die NOAA-Konferenz oder auch Medien, wo ich ja drin stattfindet, die von Investoren gelesen werden, ob es jetzt deutsche Startups ist, ob es Gründerszene ist, ob es T3N ist, auch alle großen überregionalen Medien haben mittlerweile Digitalseiten, ob es jetzt ein Vivo mit ihrem Vivo-Gründer ist, die FAZ hat schon seit Jahrzehnten eine Digitalseite. Also insofern da mit dabei zu sein, auch in den einschlägigen ja, Podcasts und Foren und auf den einschlägigen Events. Es gibt ja auch dann eben Pitch-Events, die regelmäßig veranstaltet werden. Also ich glaube, heute ist ehrlich gesagt Geld kein Problem mehr. Also wenn du ein super AAA-Team hast und eine tolle Idee, und Investoren sagen ja immer, das sind die vier T's, ne? Also Timing muss stimmen, Team muss stimmen, die Traction, also ne, Zahlen muss zeigen und Technologie, ja, das sind immer so die vier T's, nachdem wir mal Ausschau halten, dann, also Geld ist aktuell genug im Markt, daran scheitert es nicht. Aber natürlich, man muss natürlich auch zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein, sich in die richtigen Communities auch letztlich bewegen und da spielt natürlich auch Reputation und Vertrauen eine ganz, ganz große Rolle.
Dann sind wir schon auf der Schlussgeraden sozusagen. Was ich die oder meine Gäste gerne am Ende immer frage, wie sie denn beruflich bis zu dem Punkt gekommen sind, dass wir beide heute zusammensitzen und einen Podcast miteinander machen. Vielleicht kannst du mal so kurz skizzieren, wie du sozusagen bis zu diesem Punkt hier gekommen bist.
Ich habe ursprünglich angefangen in einer Werbeagentur und habe da sozusagen das Werbemarketing-Handwerkszeug gelernt. Und habe da schon die ersten Venture-Capital-Fonds, Technologieunternehmen, den ersten Internet-Provider in Brandenburg zum Beispiel betreut. Das, du kannst dir vorstellen, das ist schon ein bisschen her. Das war eine unglaublich spannende Zeit. Habe dann aber gemerkt, Mensch, so die klassische Werbung, Marketing, das ist mir so ein bisschen zu marktschreierisch. Ich mag eigentlich den Kontakt mit den Menschen, Geschichten für Unternehmen zu erzählen. Und bin dann ins PR-Fach gewechselt bei einer PR-Agentur. Habe da dann das PR-Handwerkzeug von der Pike auf gelernt. Habe auch mich journalistisch immer mehr betätigt. Wollte auch mal die andere Seite kennenlernen, da ein paar Geschichten geschrieben. Es war also ganz, ganz spannend und bestätigte mich auch sozusagen dann, dass A, ich es spannend finde, eben für Unternehmer und mit Unternehmern zu arbeiten, aber auch Unternehmen und Themen, die letztendlich immer sich um die Zukunft kümmern und immer ganz vorne letztendlich auch inhaltlich mit dabei sind. Und dann habe ich viele Jahre lang ja für die Samba-Brüder gearbeitet, für ja die ganzen Beteiligungen, die es da so gibt von Yamba, iLove, European Founders Fund etc. und durfte dort helfen, letztendlich diese Themen mit auf die Straße zu bringen. Und das hat vier Jahre lang gemacht, hat sehr viel gelernt, viele Insights gebracht und damals eben festgestellt, es gab damals keine Agentur, die sich wirklich um Unternehmer gekümmert hat, die sich wirklich um schnell wachsende High-Growth-Tech-Companies gekümmert hat, aber auch gab keine Agentur, die sich wirklich Unternehmen angenommen hat, die sich eben in dem Prozess befanden und sagten haben, wir sind jetzt hier führend in dem Bereich der Technologie oder wir haben jetzt hier was Tolles, Neues, Spannendes entwickelt. Und weil ich ja selber auf der anderen Seite als Global Head of Communications letztendlich ja war und da einfach gesehen habe, Mensch, da gibt es eigentlich so richtig niemand. Klar, gibt mal welche, die dann irgendwie die ganz klassischen traditionellen Tech-Unternehmen was machen, aber was ist mit den Startups, was ist mit den neuen Communities, die da entstehen? Und das war gerade so die Zeit 2006, als dieser Begriff Web 2.0 sozusagen in der Welt auftauchte und dann eben nach vielen Jahren dann mit den Sambas und wo ich eben die journalistische Seite kannte, die Agenturseite und auch in-house, dachte ich, Mensch, dann bin ich doch lieber die Nummer 1 in der Nische als jetzt yet another PR-Agency. Und so waren wir die Ersten, die dann wirklich sich diesem ganzen Thema angenommen haben. Und unser erster Kunde war damals myvideo.de, sozusagen der Wettbewerber von YouTube. Also YouTube war damals ja ein Riesenthema in den USA, die waren noch nicht in Deutschland. Und damals war das sozusagen unser Startkunde, den wir auch 7 Jahre lang dann erfolgreich betreut haben bis zum Exit und durch alle Höhen und Tiefen dort begleitet haben. Und von dort ging es sozusagen los seit 2006. Und so haben wir uns dann sozusagen Stück für Stück daran gearbeitet, wo wir heute sind.
Thilo, es war mir ein Fest. Ganz herzlichen Dank.
Vielen Dank.
Der Medienhut Podcast, powered by Landau Media.